Hier ist Folge 66 von HSV.
Meine Frau!
Herzlich willkommen und natürlich auch herzlich willkommen an Bones.
Moinsen.
Schön, dass du da bist. Heute einfach auch mal pünktlich.
Ja.
Relativ sorgenfrei. Ne? Küchengeräte alle verkauft.
Die Wohnung
saniert,
ist leer.
Ja. Du ruhst in dir und kannst dich wieder auf den HSV konzentrieren. Gato ist da.
Moin, moin.
Ich bin Stibi. Moin, moin. Und ja, wir haben jetzt zwei Wochen nichts gemacht nach der etwas ausführlicheren Folge mit dem damals noch designierten Präsidenten des e.V., Marcel Janssen, der jetzt ja in der Zwischenzeit gewählt wurde. Also Janssen ist Präsident, auch so ein bisschen das, was man erwarten konnte, total präsent jetzt in den Medien, positioniert sich, wo er kann, hat sich, glaube ich, erst bei den Mitarbeitern des e.V. vorgestellt, dann längere Interviews überall gegeben, schon die ersten Transfers mit abgesegnet, also er ist voll drin. Seid ihr zufrieden mit der Wahl? War ja eindeutig. Oder nochmal, was mich interessieren würde, ich war ja nicht dabei, wie war so euer Eindruck von ihm hier beim Interview eigentlich? Das mal vorweg.
Mein Eindruck war unterm Strich positiv, sag ich mal, aber ich bin so rausgegangen und dachte so, na, irgendwas hat mich vielleicht doch gestört irgendwie und ich kann aber nicht so richtig sagen, was. Auf jeden Fall ist er auf meiner Watchlist für die nächsten 12 Monate. Er hat seine eigene Meinung immer, aber er hat letztendlich schon sehr, sehr die Vorstandsmeinung angenommen und verkauft das mit seinen eigenen Argumenten so, als wäre das halt quasi irgendwie seine eigene Meinung. Und also
so überspitzt, damit man mal versteht, was du meinst, könnte es sein, dass du befürchtest, dass er so ein bisschen so ein Blender ist, sag ich jetzt mal, der letztendlich eine rechte Hand oder genau, vielleicht nur ein rechter kleiner Finger von Hoffmann ist, der genau, einfach
also ich viel sag mal
labert
so,
und
genau,
nichts macht.
Positiv ist sozusagen so, dass wenn dass sie sich dann gut verstehen und dass da keiner gegeneinander irgendwie arbeitet. Mhm. Aber er ist jetzt auch, würde ich sagen, nicht eine neutrale Instanz, weil er schon sehr dann die rechte Hand von Hoffmann und Becker ist und er dann alles von denen irgendwie mehr oder weniger durchwinkt und dass es jetzt keinen richtigen mehr gibt, der so richtig kontra gegen die ist und da vielleicht mal mit einem kritischen Auge raufguckt, was ja für einen Präsidenten eigentlich ganz gut ist. Und ich denke, dass er auch aufpassen muss, dass er nicht zu sehr operativ eingreift, was ja so ein bisschen der tendierte, ne, so ein junger, dynamischer und will es allen beweisen und ne, von vorne weg und was weiß ich so. Und aber als Präsident musst du halt eher nicht eingreifen und von oben die ganzen Dinge so beurteilen.
Und zum e.V. gehört halt auch nicht nur die Profiabteilung Fußball, sondern super viele andere Felder, die man eben auch ernst nehmen muss. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, eigentlich sieht er sich fast mehr als Sportvorstand, Manager und alles andere könnte so ein bisschen hinten drüber fallen, wenn man so will. Auch wenn er natürlich das Gegenteil sagt und selbst ja auch im Breitensport aktiv ist, aber
Also, was gut ist, dass er tatsächlich da so im Breitensport aktiv ist und er sagt ja auch immer ein Verein und wir müssen alle zusammenbringen und so. Und ich glaube, er ist schon da besser als jetzt, ich sag jetzt mal, irgendein Hunke oder sowas, die wirklich einfach nur das irgendwie nutzen, um.
Hunke hat er dann noch zurückgezogen kurz vorher.
Auf jeden Fall im Nachhinein, ich hätte ihn gewählt, sag ich mal so, ich war nicht da, aber trotzdem bin ich mir jetzt nicht 100% sicher und sage, boah, ey, der hat mal einen Freifahrtschein, super Mann, geil und los geht's. Also ich bin da, er kann dann auch wie im Interview jetzt überzeugen, aber irgendwie, irgendwas ist da noch, wo ich sage so, naja, weiß ich nicht. Allein schon, weil er zu sehr mit Hoffmann dicke ist, der auch nicht mein bester Freund ist. Es geht immer noch Hoffmann raus, natürlich.
Ja, man hat es ein bisschen, fand ich, rausgehört. Ich habe mir die Folge auch angehört, dass du immer so kurz davor warst.
Ja, ich wollte natürlich
ihn
jetzt auch
so ein
nicht
bisschen in die Ecke zu drängen, aber dann auch wahrscheinlich gedacht hast, naja gut, jetzt kommt der extra hierher.
Ja, genau. Man kann ihn ja irgendwie, ich denke auch nicht, dass ich in der Situation bin, ihn da völlig wie so ein Journalist da ins Kreuzverhör zu nehmen, wie vom Gericht oder so. Aber im Nachhinein natürlich hätte man ein bisschen mehr nochmal wieder rausschießen können, weil, seine Argumentation irgendwie dann so, ja, Titz ist dann irgendwie zu weit weg vom Aufstieg gewesen und so. Ich meine, also was ist das? Im Nachhinein, klar, war der Wechsel gut, aber das ist auch so aufgezwungen irgendwie vom Vorstand. Also danach hat er nochmal bekräftigt, dass er wirklich kein großer Titz-Fan war.
Also als das Mikro aus war.
Ja, genau, da hat er nochmal gesagt so, aber ja, ich weiß nicht. Also abwarten.
Abwarten. Sagst du auch Bones oder?
Direkt nach der Aufzeichnung war ich schon euphorisiert, also da hatte er mich, aber nach so eine Nacht drüber schlafen und nochmal die Folge in Ruhe anhören,
das kann er
hatte nicht. Ich eher so das Gefühl, nachdem das alles gesagt ist, er hat sich schon mehr oder weniger durchschlawinert durch diese Fragen, also er hat sich jetzt nicht richtig festnageln lassen und substanziell war da eigentlich gar nicht allzu viel dabei. Wie Gato schon gesagt hat, immer dieses nach vorne gucken, wir sind ein Verein und also das haben wir auch schon von 10 anderen gehört. Wie gesagt, man musste ihn jetzt an seinen Taten...
Dann wart ihr streng genug, dann hat er euch geblendet.
Ja, also wirklich, rückwirkend muss man das so sagen, dass er wirklich uns aufs Glatteis geführt hat und wir sind leider eingebrochen, ein bisschen, journalistisch gesehen.
Naja gut, aber ist ja jetzt auch kein...
Naja, ist ja noch okay.
Ich wollte gerade sagen, also und sympathisch ja sowieso, darum geht es ja hier auch nicht, sondern es geht ja so ein bisschen ums Fachliche, in Anführungsstrichen, ob er dafür der geeignete Mann ist. Ansonsten ein Typ, den man eben auch, das ist ja auch seine Stärke, warum er dann letztendlich auch gewählt wurde. So einfach sind die Menschen nun mal. Einfach eine gute Art, wo man sagt,
definitiv,
lieber den als ne, so einen jungen, dynamischen, wie du schon gesagt hast.
Also er kann dich auf jeden Fall abholen, thematisch, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall
schlecht. Ja, warten wir mal ab, mal schauen, was dabei rumkommt. Unter anderem war er ja jetzt auch in die ersten strategischen Entscheidungen involviert, zumindest die schon an die Öffentlichkeit gelangt sind. Das ist einmal die Vertragsverlängerung von Bakary Jatta, der bis 2023, glaube ich, verlängert hat.
Ne? 24 meine
ich. 24 sogar.
5 Jahre, 19 bis 24.
Können wir auch mal kurz drüber reden. Also hat jetzt auch wohl gut trainiert, aber Gehalt übrigens aufgestockt von, ich glaube, damals waren es
100
wirklich im Jahr, jetzt auf halbe Million.
400, glaube ich.
400?
Aber
können wir alles verkraften.
Plus Bonus ist ungefähr, das ja alles noch im Rahmen des Möglichen.
Und wenn er eine Rolle spielt, egal ob erste oder zweite Liga, wenn er nur regelmäßig spielt, ist es auch vertretbar. Aber hat er denn aus eurer Sicht die Klasse und gibt es noch so viel Entwicklungspotenzial nach oben? Oder ist das irgendwie auch eine Geschichte, die man mal in Frage stellen kann?
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass er nochmal eine Chance bekommt. Was ich ein bisschen kritisch beäugen würde, ist, ob es wirklich 5 Jahre sein müssen. Also da sehe ich ihn noch nicht. Ich hätte ihm vielleicht so einen 2-3-Jahres-Vertrag angeboten, dass man sagt, okay, Rückrunde bekommst du nochmal ein paar mehr Chancen, um dann nochmal zu sehen, ob du wirklich Erstliga-tauglich bist, wie falls wir hochkommen, wie es derzeit aussieht. Und wenn man da sieht, okay, er packt es doch nicht, dann hätte man nach 2-3 Jahren den Vertrag auslaufen
lassen. Aber finanzielles Risiko ist ja überschaubar. Genau. Und das sollte er sich fußballerisch jetzt so verbessern, dass er, es reicht ja schon, wenn er fußballerisch ins zweite Drittel aufrückt, sag ich jetzt mal. Dann ist er ja schon überragend, weil er so schnell ist, ne?
Definitiv.
Und dann steigt der Marktwert natürlich auch. Also insofern finde ich jetzt,
ich denke auch, dass das Risiko tatsächlich überschaubar ist. Also entweder, wenn er selbst in der ersten Liga verkackt, dann und so irgendwie gerade so 15er, 16er Spieler ist, dann ist es auch okay, weil dann verdient er 400.000. Das verdient auch einer, der in der ersten Liga einen Kaderplatz an 15, 16, 17, 18 hat oder so Stelle steht.
Ja.
Und er ist ja auf dem Papier zumindest jung, sieht ja ein bisschen älter aus, gefühlt als sein Alter, aber wenn wir mal den Papieren glauben.
Bisschen wieder von Dortmund, ne? Genau. Der erinnert mich ein bisschen daran, der die jede U-Mannschaft auseinanderbombt.
Offiziell 16 Jahre alt.
Jetzt schon in der U17, ich glaube jetzt aktuell in der U19, glaube ich. Google mal ganz kurz, wenn du die Möglichkeit hast, Gato. In der U19, wenn ich mich nicht irre, eine Torquote von 2 Toren pro Spiel mit 16 Jahren. Also da kommt auf jeden Fall einer hoch, der irgendwann mal einen Marktwert von 150 bis 200 Millionen hat. Aber gut, Jatta, wie alt ist er offiziell? Was steht auf dem Pass?
Jatta ist 20.
Okay.
Aber er sieht schon...
anderer Körperbau. Einfach gut. Gut in Shape, der Kollege. Versuche ich mich auch gerade hinzuackern mit Stabi-Übungen jeden Tag, aber ich bin noch ein Stück weit von Jatta entfernt, auch von der Spritzigkeit. Ja, aber fußballerisch, jetzt nochmal zurück.
Ich finde
im Spiel immer, wirkt das schon, die Passqualität alleine, daran sieht man es schon. So, wenn der Ball gespielt wird, der hat immer auch so einen Spin, ganz häufig in den falschen Fuß. Also es sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, wundert mich.
Er gibt so ein erfrischendes Element im Spiel, so ein bisschen so ein unberechenbares, aber ich kann ihn mir zum Beispiel jetzt auch nicht in einer besseren ersten Bundesligamannschaft vorstellen, weil da reicht, glaube ich, sein grundfußballerisches Level nicht.
Ja.
Aber ich finde das jetzt, also 5 Jahre musst du machen bei so einem jungen Spieler, finde ich, da macht es dann auch keinen Sinn, irgendwie so 2, 1, 2, 3 Jahre zu machen. Und bei dem Gehalt ist so, finde ich, so Ertrag, Chancen, Risikoverhältnis irgendwie. Finde ich völlig okay.
Ja, aber Gratulation auf jeden Fall. Krasse Story natürlich auch, die dahinter steckt. Und wir lassen uns gerne positiv überraschen. Zweite Geschichte, die Jansen auch abgesegnet hat, ist der Transfer, überraschend, dass wir jetzt überhaupt noch einen Transfer getätigt haben, sage ich jetzt mal, von Özcan. Ein Mittelfeldspieler, offensiver Mittelfeldspieler vom VfB Stuttgart, der unter Hannes Wolf aufgestiegen ist, 2017, da auch zum Stammpersonal gehört hat, jetzt 20 Jahre alt ist, Kostet, sag mal ein bisschen was zu den Eckdaten bei uns.
Kostet 1,5 Millionen, Stand jetzt. Sollte der HSV hochgehen, wird er 3 Millionen zahlen müssen und wird jetzt im ersten Spiel noch nicht auflaufen.
Höchstwahrscheinlich nicht, aber hat jetzt schon 3 Tage mittrainiert.
Genau, und wir werden ihn dann wahrscheinlich zum 20. Spieltag dann sehen.
Ja, vielleicht wird er ja schon eingewechselt, ne? Irgendwie.
Genau, und da ist halt die Frage, werden sich wohl wahrscheinlich Holpi und Stan wirklich in der Rückrunde ein bisschen um den Offensivplatz kämpfen, streiten. Und Holpi, darum geht es auch um die Vertragsverlängerung. Wird mal sehen, ob er den Kampf annimmt. Muss er ja.
Ja, aber für mich ist das zum Beispiel Holpi so eine Geschichte. Lass uns erstmal über Özcan kurz sprechen. Ja. Also Özcan, also zumindest von HSV-Seite wurde gesagt, gute Ballbehandlung, super Auge, torgefährlich, hat Hannes Wolf heute nochmal gesagt in der Pressekonferenz. Und zwar in dem Sinne, dass er so den letzten und vor allem vorletzten Pass spielen kann. Gute Ballbehandlung, An- und Mitnahme. Also eigentlich das, was wir natürlich gut finden, sag ich jetzt mal. 20 Jahre alt und Hand wird natürlich nicht jünger, deswegen perspektivisch eigentlich ein Transfer, wo man jetzt sagt, macht schon Sinn.
Korrekt, also völlig, also mit dem Alter und der Summe ist okay. 3 Millionen ist natürlich, wenn wir aufsteigen, schon ein Brett für uns.
Ich wollte auch mal darauf hinaus, man kann es auch sehr negativ sehen, ne?
Ja.
Also, zum Beispiel, also wenn man jetzt überlegt, hat ja bei Stuttgart keine Rolle gespielt und Stuttgart jetzt auch keine Übermannschaft der ersten Liga, hätte, glaube ich, auf 500 Minuten kommen müssen, um automatische Vertragsverlängerung in Stuttgart zu kriegen. Davon war weit entfernt. Er hat,
glaube ich, in der Hinrunde 70 Minuten oder 60 Minuten gespielt. Also
war aber auch verletzt, so 3, 4, 5 Spiele,
glaube ich. Aber unter Wein zieht auch wohl keinen Stich gesehen.
Syndesmoseband, glaube ich. Also relativ schwere Verletzung, aber trotzdem auch im fitten Zustand keine Rolle gespielt bei Stuttgart. Ne? Und die Stuttgarter Medien wiederum sagen, eher abschlussschwach, langsam und handlungsschwach. Also im Kopf, sag ich jetzt mal. Von daher.
Tja, wie so ein Matti Steinmann, ne? So.
Ja, gut. Matti Steinmann fanden wir am Anfang auch überragend. Ja. Der hatte jetzt sein Tief. Scheint jetzt übrigens bei Wolf auch keine Rolle mehr zu spielen. Hat, glaube ich, recht der Verteidiger bei irgendeinem Vorbereitungsspiel jetzt in La Manga gespielt. Also schade eigentlich, dass das sich jetzt so entwickelt hat. Na gut, aber Özcan kann man irgendwie gar nichts zu sagen, weil man ihn so lange nicht gesehen hat. Aber 20, da ist ja noch Luft nach oben. Er will Weltmeister werden mit der Türkei, hat er gesagt gleich im Interview.
Ja, Mann.
Auch ein Statement, wo man den Kopf schütteln kann.
Ja, es muss nicht sein, ne?
Das beim Antritt ist sehr, sehr mutig. Ja. So, und Holtby hast du jetzt schon angesprochen bei uns. Warum gucken sich jetzt alle Holtby aus, der ja nun wirklich eigentlich Stammspieler ist und das, finde ich, nicht so verdient hat, dass er jetzt gedisst wird?
Das frage ich mich auch. Er wurde bereits vor Beginn der Winterpause, als schon das Kiel-Spiel nahte, da ging schon darum, Jung wird wahrscheinlich zurückkehren und was denn wohl, dass dann wohl Mangala ins Mittelfeld rücken könnte oder da sich einige Positionen verschieben können. Da wurde auch schon spekuliert, wird es für Holpi in der Rückrunde enger und jetzt wird nach dem Transfer von Özcan wieder Holpi oder Holpis Position zumindest in Frage gestellt und laut Medien, sportal.de, dass er zumindest ein Wechselkandidat sein könnte, sprich Vertrag wird nicht verlängert, weil der HSV jetzt günstigere, billigere Spieler geholt hat.
Sportal beruft sich da natürlich auch auf Bild, Mopo und Abendblatt, die wiederum genervt von ihm sind, weil er seit, glaube ich, 3 Wochen nicht mehr mit den Medien spricht.
Zu Recht, bei solchen Meldungen würde ich auch in den Boykott treten. Interessant.
Das ist so ein bisschen die Kettenreaktion. Also ein bisschen wie bei Titz auch, der damals ja Bild die exklusiv Interviews verweigert hat und daraufhin wurde er dann ein bisschen rausgeschrieben.
Relativ
und
bei sogar schon.
Bei Holpi ist jetzt das ähnlich, bei Instagram und so ist er total aktiv, hat auch heute wieder gepostet, irgendein Video, wo er im Training eine geile Bude macht, unter die Latte einen donnert so, aber redet nicht mit den Medien und ich finde auch auffällig, dass das dann die Reaktion ist, dass er so niedergeschrieben wird, wird es jetzt eng für Holpi und wie du schon gesagt hast, Vertrag und so weiter. Also eigentlich heute ein Typ, den ich gerne sehe in der Mannschaft.
Wir sind ja bei, kommst zu einem Nullpunkt, Vertrag läuft aus, man geht hoch, man wird ja komplett neu anfangen können zu reden und da verstehe ich auch nicht, warum man jetzt so ein mediales Echo schon auf ihn losdreschen muss.
Ja gut, das sind ja die Medien, ne? Also die können ja vom Ding her schreiben, was sie wollen, aber ich finde Holtby ist guter Mann, war relativ unauffällig, fand ich so in den letzten Spielen.
Bisschen torgefährlicher kann er gerne wieder sein.
Ja, genau. Also er hat jetzt, aber natürlich mannschaftsdienlich, geht weite Wege und so, wie man es halt gewöhnt ist. Aber er ist halt so der Erste in der Kette, also im Zentrum, wo man halt schon sagen muss, Mangala ist gesetzt. Mhm. Aaron Hunt ist durch echt seine Pässe und Tore und so Präsenz auch schon gesetzt. Und dann, wenn man jetzt einen diskutieren würde im zentralen Mittelfeld, offensiv wie defensiv, dann wäre es halt Holtby. Und Deswegen, ja, wenn halt mal immer einer nachkommt von unten, dann finde ich es auch legitim, dass sein Name mal fällt, weil er ist jetzt nicht völlig unangefochten.
Ja.
Und das hat er sich jetzt halt peu à peu so in den Spielen erarbeitet, im negativen Sinne, dass er okay gut spielt und er aber nicht überragend so. Und er wurde auch immer ausgewechselt, so in der 60. Teilweise, glaube ich, auch hätte man nicht immer rausnehmen müssen, aber wenn er jetzt eine Schippe rauflegt, dann glaube ich, hat er selber in der Hand. Er kann es ja, dass er dann einfach nie mehr zur Diskussion steht.
Heißt aber auch, dass, wenn wir das über Holpi reden, Hand, der sehr viel älter ist, wird gar nicht angesprochen. Der ist dann anscheinend auch gesetzt, trotz des höheren Alters gegenüber Holpi, ne?
Ja, 32. Ja. Du bist auch 32.
31.
Ah, ja. Kein Problem. Aber ich glaube, man kennt das ja, jeder, der Mannschaftssport macht, egal auf welchem Level. Man trainiert doch besser, wenn man weiß, dass da jemand ist, der eventuell so an der Position ein bisschen kratzt und vielleicht gibt ihm das ja nochmal einen Push. Und Holpi ist dann auch ein Typ, der jetzt, gerade dann jetzt, zum Beispiel gegen seinen Tausend auch trifft.
Ja, ja, können wir so, Kohle draufsetzen, ne?
Würde ich auch sagen, da sind wir häufig gut mitgefahren. Ja, Sandhausen ist das Stichwort. Am Mittwoch, leider erst am Mittwoch, ich bin richtig heiß, morgen spielen schon die anderen oder die ersten Vereine. Am Mittwoch geht's endlich los, 20:30. Und da gab's ja im Vorfeld noch eine ganz nette Geschichte. Habt ihr es mitgekriegt? Die HSV-Fans, die wurden ja im letzten Jahr auf Freibier eingeladen. Das war so ein Sommertag.
Ja.
Und da haben die Sandhausen-Fans gesagt, irgendwie alle HSV-Fans Freibier. Was für eine Aktion, also Wahnsinn. Und im Gegenzug haben jetzt die HSV-Fans eine Barkassentour um Edelfan Klößchen übrigens, von den Supportern ist er, weiß ich auch nicht so hundertprozentig, der hat eine Barkassentour für die 150 Sandhausen-Fans organisiert. Und erst konnte Dana Diekmeier nicht dabei sein, aber jetzt haben sie einen Babysitter gefunden, hat sie bei Insta gepostet und sie ist jetzt doch am Start.
Freut mich.
Ja, also es wird eine runde Geschichte. Wenn ihr sehen wollt, wie die Sandhausen-Fans durch die City geschippert werden am Mittwochnachmittag, dann folgt doch mal Dana. Die wird das sicherlich im Detail festhalten.
Absolut, ja. Und Instagram-mäßig ist sie sehr weit vorne, ne, momentan?
Ja, auch Rezepte, sage ich euch, die wirklich Sterneniveau haben. Neues hat sie Spaghetti-Auflauf ihren Followern näher gebracht. Und ich habe mir das Ding echt durchgelesen. Also 500 Gramm Spaghetti. Dann Schinkenwürfeln, 500 Milliliter Sahne mit Käse überbacken. 500 Milliliter Sahne, und dann guten Appetit an die Kids. Also es war
sehr viel Gesundes dabei.
Ja, also schon, also wirklich finde ich erstaunlich, was die für Sachen kocht. Und dann scheinen wirklich viele Leute auch zu fragen, also sieht wirklich nicht geil aus, und dann scheinen wirklich so viele Leute zu fragen, wie das Rezept ist, dass sie dann immer noch das Rezept zu diesen kulinarischen Highlights
postet. Ja, ist aber auch ein alter Blogger-Trick, ne? Weil so viele gefragt haben, jetzt haben wir das Rezept.
Gut,
natürlich keiner fragt.
Wahrscheinlich war es nur Dennis, der gerade vom Platz irgendwie kam und...
Ja, Dennis ist ja Mittwoch dann hier, ne?
Genau.
Der soll sich unterstehen, auch nur einen Torschuss abzugeben.
Ja. Obwohl, es wäre ja mein Traum, ne?
Wenn wir schon
4-0 führen und er dann in der 90. Minute 4-1, dann werde ich mein Trikot ausziehen und ohne ihn anrühren.
Ich frage mich, was er machen würde, wenn er in der 89. das 1-0 oder 1-1 so nach so einer Ecke reinstochert.
Ja, ich glaube, er würde nicht jubeln.
Nee, würde er nicht.
Er war 8 Jahre da. Oder würde sonst richtig harten Shitstorm bekommen. Ich meine, er will ja auch irgendwann wieder zurück nach Hamburg. Seine ganze Familie lebt hier.
Der Profispieler mit den meisten Spielen ohne Tor im professionellen Fußball. Ever.
Ja, schon bei Mitleidens.
Das ist schon stark. Ja, Dennis wird da sein. Ansonsten Sandhausen eigentlich ein dankbarer Auftaktgegner, wenn man jetzt nicht so im Spielrhythmus ist. Testspiele liefen ja auch nicht so geil. Es gab jetzt noch so ein 5-3 in so einem komischen Match. 3x45 Minuten gegen Mischierland, wo Van der Vaart jetzt auch seine Karriere beendet hat. Also so Vorbereitungsspiele waren so
liefen euch jetzt
durchwachsen. Unrund, ne? 0-3 gegen St. Gallen noch in La Manga. Also man weiß überhaupt nicht, wo die Mannschaft jetzt steht. Und wenn man sich einen Gegner wünschen kann zu Hause, wahrscheinlich Sandhausen.
Stimmt. Ich denke mal, das wird ein lockerer Aufgalopp. Erstmal Pitch-Patch. In der ersten Halbzeit fielen wir 2-0 oder so. Quote 1,55.
Gut noch.
Der Götter kann man
Handicap. Mal grenzfertig.
Handicap. Ein Huni draufsetzen.
Ja, genau, Handicap.
Ja. Und also ich sehe da keine großen Probleme. Vielleicht ja sogar hat der Ito in der Vorbereitung ja auf der Handposition gespielt, ne?
Ja, aber
der
Ito, ist wahrscheinlich... Ito könnte sein, aber Hand wird wohl fit.
Hatte heute gelesen, dass Hunt ja zumindest ein paar Einzelaktionen mittrainiert hat. Also es wird kein kompletter Kaltstart. Wolf will aber jetzt noch die nächsten Morgen nochmal abwarten, um ihn dann zu entscheiden, ob er ihn Mittwoch bringt. Aber hat das komplette Training heute nicht mitgemacht.
Den würde ich aber mal sehr, sehr gerne auf der 10 sehen, Ito. Ne? Weil er hat ja überragende Möglichkeiten aus keinem Raum oder auf Nullraum quasi kann er Aktionen und neue Aktionen kreieren und irgendwelche Pässe spielen. Also da, also wenn der es können würde, was ich irgendwie jetzt natürlich mir noch gar nicht vorstellen kann, dann wäre das natürlich richtig geil.
Ah, aber auch eine ganz gefährliche Geschichte, weil seine Stärke ist ja so im Dribbling und manchmal hat er ja Tage, an denen er jedes Dribbling auch verliert.
Ja.
Und wenn das natürlich so im Zentrum passiert, kann das auch eine ganz zähe Geschichte sein.
Er darf auch nicht zu tief stehen, ne? Er muss halt eher so offensiv sein. Tick hinter Lasogga. Und dann hat er im besten Fall halt noch Holtby und Mangala und irgendjemand noch anders hinter sich im Mittelfeld.
Ich tippe so auf ein 2-0 Arbeitssieg oder so ein 3-1, vielleicht so ähnlich wie wir auch das Anfang der letzten Saison unter Titz gesehen haben gegen Bielefeld und Heidenheim. Also ich glaube nicht, dass es so glanzvoll wird, aber 3 Punkte müssen her.
Ja, denke ich auch. Ich
glaub, gegen wen spielt die Konkurrenz noch abschließend ganz kurz? Das wäre schön, wenn man nochmal ein bisschen die Tabellenführung ausbauen könnte.
Ich glaube, es wird aber ein relativ schwierig, so Mittwochabend. Fans, klar, auch Stadion soll nicht voll werden.
Nee, aktuell 36.000 erst verkauft.
Genau. Also Köln spielt auswärts in Union Berlin.
Schwierig.
Das ist absolutes Spitzenspiel. Da müssen die auch erst. Also die Frage ist, für wen man ist, ne? Union Vierter.
Also müssen auch nachlegen.
Unentschieden oder fast für Köln, weil also scheiß drauf, ob Köln.
Spielen erst Donnerstag, müssen auch nachlegen erst, ne?
Ja.
Pauli.
Nicht schlecht.
Im anderen keine Konkurrenz.
Morgen
aber
Abend schon, ja. In Darmstadt.
Spielt in Darmstadt. Das wäre natürlich geil, wenn Darmstadt da gewinnt. Scheiße, diesen Dritter, Pauli, ne? Ey,
Pauli ist ganz dicht.
Echt. Solche Ratten, ey. Aber gut.
Pauli und Bremen im Moment auf einer Erfolgswelle.
Ja,
wo man
vielleicht
was unternehmen
doch,
muss.
Ja, doch lieber Union gewinnen, damit die Pauli vom Dritten stoßen.
Ja. Und Kiel noch in Heidenheim am Mittwoch.
Ja.
Nicht einfach für die Konkurrenz.
Nö, da wird sicherlich einer patzen. In Heidenheim kannst du gerne mal 2 Punkte liegen lassen.
Absolut. Heidenheim für mich eigentlich auch ein Anwärter auf den dritten Platz.
Ja.
Also, dann wollen wir das Beste hoffen. Wir hören uns nächste Woche und wünschen euch viel
Spaß im Stadion.
Spaß im Stadion.
Und 3 Punkte.
Viel Spaß mit der Story von Dana Diekmeier und guten Appetit, falls ihr den Spaghetti-Auflauf auch noch mal.
Guten Appetit. Ciao.